Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Falscher Zeit, falscher Ort.
Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ja, mit uns beiden. Wir können uns vielleicht auch einfach nur mal vorstellen für alle, die
neu eingeschaltet haben und zum ersten Mal hören.
Die jetzt erst bei uns im Podcast sind. Ich bin Max.
Und ich bin Hans.
Und wir beide beschäftigen uns ja in unserer Freizeit mit Unglücken, mit Katastrophen, Flugzeugabstürze, Schiffsunglücke, Zugunglücke, all das, was irgendwie für uns spannend ist.
Was auch erstmal sehr komisch klingt, wenn wir ganz ehrlich sind, ne?
Ja, wir wollen das Ganze nicht irgendwie voyeuristisch machen, sondern wir wollen uns an die Fakten halten, wir wollen gucken, was ist da passiert, was war der Auslöser, warum kam es zu einem Unglück, zu einer Katastrophe, und wir wollen auch schauen, was sind die Folgen. Also gab es dann Gerichtsprozesse, gab es Urteile, ging es irgendwie weiter, gab es da Änderungen in diesem Bereich, all das wollen wir uns in unseren Folgen anschauen.
Genau. Was ist auch danach passiert, damit es besser geworden ist, damit es einfach nicht wieder passiert. Und da wollen wir genau einfach alle, die jetzt hier gerade zuhören, einfach mal mitnehmen in verschiedene spannende Fälle und die für euch aufarbeiten.
Und heute in dieser Folge hast du, Hans, einen Fall mitgebracht, eine Katastrophe recherchiert. Es geht um ein Flugzeugunglück. Und genau. Was genau, was hast du mitgebracht und vor allem, was hat dich daran interessiert?
Der Fall, den ich heute mit dir besprechen will, Max, das ist der Helios Airways Flug 522 aus dem Jahr 2005. Das ist ein relativ bekannter Fall, wo ein Flugzeug abgestürzt ist, das auf dem Weg von Zypern nach Griechenland war. Da auch nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht hier um Unglücke, Katastrophen. Deswegen bitten wir natürlich alle, für sich zu entscheiden, ob das Sachen sind, die man sich anhören möchte oder nicht. Und ja, und das ist einfach ein sehr bekannter Fall, ein sehr besonderer Fall, auch wenn es komisch klingt, fast schon so einer meiner Lieblingsfälle, würde ich sagen, weil da einfach eine ganze Menge an Sachen zusammenkommt, die ich spannend finde, von dem, was schiefgegangen ist, was währenddessen passiert ist und auch was danach passiert ist.
Ich kann mich ein kleines bisschen an diesen Fall erinnern. Das war 2005, das ist schon eine Weile her, da war ich noch ein bisschen jünger, aber ich habe das so damals schon dunkel in Erinnerung. Ich habe aber vor ein paar Jahren eine Doku darüber gesehen und ich fand diesen Fall auch total spannend, weil es passieren, bevor es zum Absturz kommt, ganz viele Dinge, die erstmal total mysteriös sind und wo man gar nicht weiß, wie die ganze Besatzung, das ganze Flugzeug in diese Lage gekommen ist. Und bin so gesehen sehr gespannt, was du für Fakten recherchiert hast. Und ja, willst du uns mal mitnehmen in den Fall von Helios 522?
Es ist 6 Uhr morgens am 14. August 2005, als Andreas Prodromou, der Flugbegleiter bei der zypriotischen Airline Helios Airways ist. Es ist eine kleine Fluggesellschaft mit gerade mal 4 Flugzeugen. Er erhält einen Anruf, ob er für einen Kollegen einspringen kann in dem Tag. Der Flug mit der Nummer 522, ein Urlaubsflieger, soll 3 Stunden später in Larnaca an der südöstlichen Küste Zyperns abheben und nach einem Zwischenstopp in Athen weiter nach London reisen. Andreas sagt zu, um den Tag mit seiner Freundin Haris Charalambous zu verbringen, die für denselben Flug als Flugbegleiterin eingeteilt ist. Was Andreas an diesem Morgen nicht wissen kann, bereits kurz nach dem Abheben wird Helios 522 zu einem Geisterflug. Mit den beiden Piloten, 115 Passagieren und der Crew bewusstlos in ihren Sitzen. Nur Andreas und seine Freundin Haris sind noch bei Bewusstsein und werden gemeinsam versuchen, das Flugzeug vor dem Absturz zu bewahren. Und trotz seines verzweifelten Rettungsversuchs kann er das Flugzeug letztendlich nicht retten. Es zerschellt nur wenige Minuten später in den Hügeln nahe der griechischen Stadt Grammatiko. 121 Menschen verlieren ihr Leben bei dem Absturz. Es gibt keine Überlebenden. Der Absturz ist das Resultat einer Verkettung von technischen Fehlern und menschlicher Fahrlässigkeit.
Ein total krasser Fall. Es gibt ein Flugzeug, wo alle Passagiere, beide Piloten bewusstlos sind, aber ein Flugbegleiter ist noch bei Bewusstsein und er versucht jetzt verzweifelt, dieses Flugzeug irgendwie noch zu retten, noch zu landen. Das sind die Fakten, die wir jetzt haben. Willst du mal zum Anfang gehen, mit uns mitnehmen auf diesen Flug, was da passiert ist, wie es zu dieser Situation gekommen ist?
Ja, auf jeden Fall, weil da ist wirklich eine ganze Menge schiefgegangen. Ich gerade gesagt habe, technische Aspekte, menschliche Fahrlässigkeit, die letztendlich dazu geführt hat zu, und das ist wirklich, glaube ich, das, was ich so spannend an diesem Fall finde, diese wirklich eigentlich völlig absurde Situation, dass da dieser Flieger, diese Boeing mit 121 Menschen an Bord, wirklich quasi völlig führerlos, alle sitzen in ihren Sesseln, bewusstlos, da über die Ägäis fliegt, Richtung Athen von Zypern aus. Und ja, was ist schiefgegangen, dass es dazu kommt? Und ich denke, ein Anfang, um das Ganze zu verstehen, bevor wir so in die Details gehen, ist Helios Airways selbst. Es war eine ziemlich kleine Airline, Urlaubs-Airline, man kann sich das so vorstellen. Zypern ist kein großes Land, ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, 2005, hatte gerade mal 750.000 Einwohner. Und diese Airline, Helios Airways, hatte gerade mal 4 Flugzeuge, eine kleine Crew, die auch nicht besonders, also aus Festangestellten bestanden hat, die vor allem aus Leuten bestand, die befristet da waren, die über Agenturen angeheuert waren. Also es war jetzt kein eingespieltes Team bei dieser Airline, sondern es war wirklich eine Belegschaft, die mal hier, mal da gearbeitet hat, eigentlich nur in der Urlaubssaison gearbeitet hat und dementsprechend sich auch einfach nicht besonders gut kannte. Und das war auch im Zusammenhang damit, dass Helios Airways einfach, ich denke, das kann man so sagen, nicht besonders gut gemanagt war als Airline. Es war zum Beispiel so, dass ein Manager von British Airways, der war gerade mal 2 Wochen vor diesem Unglück zu Helios Airways gekommen, und der wird später aussagen, nach diesem Unglück, dass es da eine Kultur gab bei Helios Airways, wo Leuten eben gesagt wurde, sie sollen probieren, so weit wie möglich auch Regeln zu brechen, um letztendlich eigentlich mehr die Maschinen in der Luft zu halten oder mehr zu fliegen, als sie eigentlich könnten, wenn sie sich an die Regeln halten würden, um halt irgendwie natürlich auch mehr Geld damit zu verdienen. Und das ist so, finde ich, so ein bisschen so der Nährboden für die ganze Geschichte, die man dabei auch verstehen muss. Also eine kleine, gemismanagte Airline mit einem wenig eingespielten Team, die, das kann man auch schon sagen, die es nach diesem Unglück im Grunde genommen nicht mehr geben wird.
Also es war nicht die seriöseste Airline, nicht die sicherste Airline, aber eine Airline, die in diesem Urlaubsbusiness mitmischen wollte und da Geld verdienen wollte. An diesem 14. August 2005 gab es da vor dem Start schon die ersten Anzeichen, dass dieser Flug in einer Katastrophe enden wird?
Also in einer Katastrophe wahrscheinlich nicht, aber es hat sich schon angedeutet an dem gleichen Morgen. Die gleiche Maschine, die ist morgens bereits einen Flug, da ist die aus London nach Zypern zurückgekommen und die Crew hatte da darüber berichtet, dass es wohl Probleme mit dem Drucksystem gab, also das ganze System, was den Kabinendruck aufrecht erhält. Der Flug von London nach Zypern war an sich problemlos, aber es wurde eben gesagt, dass es da Probleme gab und dass man sich das Ganze anschauen muss. Und das hat Helios Airways dann auch gemacht. Die haben dann ihre Techniker am Boden dran gesetzt und die haben sich dann mit diesem Drucksystem, Kabinendrucksystem auseinandergesetzt. Und da ist es, das ist quasi der erste Dominostein in dieser ganzen Geschichte, der später die Katastrophe auslösen wird. Da ist dann der erste Fehler passiert. Und zwar wird dieses ganze Kabinendrucksystem wird kann entweder automatisch oder manuell gesteuert werden über einen Schalter. Und der Techniker, der sich das Ganze angeschaut hat, der hat den Schalter, den er eigentlich auf automatisch hätte wieder umstellen müssen nach der Überprüfung, hat er auf manuell gelassen, weil nur manuell konnte er das Ganze, seine Tests am Boden durchführen. Und als er fertig war, hat das einfach, und ich denke, das ist so eines dieser Zeichen, so wie es da halt auch lief bei dieser Mini-Airline, hat er dann einfach den Schalter auf manuell gelassen statt automatisch.
Und die sind so ja erstmal gestartet. Der Start verlief ja auch ohne Probleme. Jetzt gibt's ja in der Luftfahrt immer diese Checklisten, ne? Dass jeder Vorgang wird anhand einer Checkliste gemacht. Der Start, die Landung, wenn das Flugzeug dann am Gate steht, wenn es entladen wird, all das geht ja nach ganz strengen Regeln und Schritt für Schritt arbeiten die Piloten das ja ab. Und beiden Piloten ist das an diesem Tag nicht aufgefallen, dass dieser Druck in der Kabine, dass dieser Schalter in der falschen Position steht?
Genau, völlig an ihnen vorbeigegangen, trotz der Checkliste. Also bei den Piloten, das ist auch ganz interessant, eigentlich sehr erfahrene Piloten mit vielen tausend Flugstunden jeweils. Der Kapitän zum Beispiel, das war ein über eine Agentur angeheuerter Pilot, ein Deutscher, der vorher für die Interflug geflogen ist.
Das ist ja die ehemalige DDR-Staatsfluggesellschaft.
Genau. Und dass er da auch viele Flugstunden bei der Interflug, später als Pilot bei anderen Airlines und so weiter viele Flugstunden gemacht hat. Dieser Kapitän hatte eine Reputation dafür, so ein bisschen schroff zu sein, kein Mann vieler Worte, was ja eigentlich in so einem Cockpit immer schlecht ist, was ja wirklich wahnsinnig viel auf Kommunikation basiert im Cockpit zwischen dem Kapitän und seinem Co-Piloten. Der Co-Pilot kam aus Zypern, eigentlich auch recht erfahren, hatte allerdings Herzprobleme. Das wird später nochmal relevant, wenn wir darüber sprechen. Aber was dann auch eben ein Zeichen dessen war, dass da eher darauf geschaut wurde, diesen Flieger wieder so schnell wie möglich in die Luft zu bekommen, ist dann halt einfach, dass sie bei den Checklisten einfach diesen Teil übersehen haben, oder man weiß es nicht. Haben sie es übersehen, haben sie es ignoriert? Man weiß nicht genau, was passiert ist, aber so oder so, sie hätten es finden müssen, dieses Problem, aber haben sie nicht.
Das Flugzeug ist dann in die Luft gekommen, es ist gestartet. Und ja, wie ging es denn dann weiter? Weil die Luft, also dieser Kabinendruck sorgt ja dafür, dass wir Passagiere, wenn wir im Flugzeug sitzen, trotz der Höhenunterschiede immer genug Sauerstoff haben zum Atmen. Ne? Das ist ja das, was da macht. Also eine ganz wichtige Rolle. Und ja, dann sind sie in die Luft gekommen. Wie ging es denn weiter?
Ja, also der Flieger ist abgehoben mit ein paar Minuten Verspätung. Und zwar sollte um 9 Uhr morgens starten. Und keine 2 Stunden später in Athen landen, bevor es dann weitergeht nach London. Und der Flieger ist dann letztendlich um 8:45 abgehoben von Larnaca. Kann man sich so ein vorstellen, so ein kleines Städtchen an der Südostküste Zyperns. Und bereits nach 10 Minuten gibt es die ersten Probleme. Und es fängt ein Alarm an zu leuchten. Und zwar für die Klimaanlage. Erstmal ein sehr relativ lapidares Problem, nichts, was jetzt irgendwie zu einer Katastrophe führen würde. Und da hat es aber schon begonnen, hat sich schon die ersten Schritte der Katastrophe begonnen. Es war nämlich so, dass die Piloten diese Warnung gehört haben und gleichzeitig eine weitere Warnung, dass der Take-off-Alarm, der wird eigentlich, geht der los, wenn die Maschine noch am Boden ist und zeigt einfach an, dass die Maschine noch nicht hier ready for Take-off ist. Und im Grunde konnten die Piloten einfach nichts damit anfangen, dass dieser Alarm ertönt, weil sie waren schon in der Luft. Es ist ein Alarm, der einfach wirklich nur anzeigt, bist jetzt noch nicht bereit loszustarten, aber es ist eigentlich kein Alarm, der in der Luft ertönt. Was die Piloten aber nicht wussten, und das ist einer der vielen technischen Fehler, wo selbst die Piloten auch dann nichts für konnten, ist, diese Boeing 737 hatte ein Problem, beziehungsweise hatte einen Designfehler, wo der gleiche Alarm benutzt wurde für ein Problem mit dem Kabinendrucksystem, als auch für dieses Take-off-Signal. Das heißt, da wurde dann eigentlich kein besonders schwerwiegendes Problem, dieses Take-off-Problem, hatte genau das gleiche Alarmsignal wie dieses ja sehr, sehr, sehr kritische Problem mit dem Kabinendrucksystem. Und das heißt, sie konnten einfach nichts damit anfangen, haben sich dann aber bei der Bodenstation gemeldet. Und das war tatsächlich schon das letzte Mal, dass dann die Bodenstation Kontakt mit der Crew hatte. Und da war es dann auch schon so, so muss man sich das vorstellen, die melden sich mit diesem Problem an der Bodenstation, geben das ganze Problem durch. Und der Techniker am Boden, der vorher den Schalter umgelegt hatte, beziehungsweise vergessen hatte, den wieder in die richtige Position zu bringen, hatte schon eine Vermutung und hat sogar nachgefragt, ob dieser Schalter in der richtigen Position ist.
Das heißt, das war der gleiche Techniker, der diesen Schalter fatalerweise vergessen hat umzulegen, den sie jetzt wieder am Telefon hatten?
Genau so. Also wenn man sich das wirklich so vorstellt, also dass der in dem Moment, wo der realisiert haben muss, er wahrscheinlich weiß er, woran das, was das Problem liegt oder was das Problem ist, und er ist dafür verantwortlich, dass das nicht umgelegt hat, und dann ist es noch nicht mal gefunden worden, das Problem.
Also er hatte vielleicht sogar schon so diese Vorahnung, ne? Das hat ja man ja oft, dass du denkst, oh, ich glaube, ich habe den Herd vergessen auszuschalten oder Fenster nicht zugemacht, dass er am Boden ihm jetzt so gedämmert hat, okay, vielleicht, was habe ich diesen Schalter wirklich umgelegt, liegt es daran? Das muss ja auch eine total krasse Situation für diesen Techniker sein, wenn du da unten bist und dir bewusst wird, dass du möglicherweise diesen Fehler gemacht hast.
Und dir wahrscheinlich auch klar ist, wie kritisch, absolut kritisch dieser Fehler ist, wenn er noch nicht entdeckt wurde.
Und konnte er dann noch die Piloten darauf hinweisen oder das irgendwie noch ja wieder in richtig zu machen?
Ja, und das ist die Sache. Der Pilot, also er fragt den Pilot über den Funk danach, dass er einmal überprüfen soll, in welcher Position dieser Schalter ist, und der Pilot ignoriert die Frage völlig. Geht einfach über zur nächsten Frage, was komisch klingt. Die Erklärung dafür ist, die Piloten hatten in dem, und das war ja wirklich nur ein paar Minuten nach dem Abflug, haben wahrscheinlich schon die ersten Symptome von der Sauerstoffunterversorgung gezeigt, von Hypoxie. Das ist besonders schwerwiegend, weil, das musst du dir vorstellen, die sind da schon auf einer Höhe oder bald auf einer Höhe von um die 8000 Meter. Also es ist schon so Mount Everest, wo Leute Monate, jahrelang dafür trainieren. Aber das ist ja so ein Ding, dass Leute dann probieren, ohne Sauerstoffgerät eben auf den Mount Everest zu steigen. Mhm. Und da wird wirklich Monate, jahrelang für trainiert, weil es im Grunde genommen sonst für Menschen nicht machbar ist, mit so wenig Sauerstoff auszukommen. Und du fängst dann halt einfach an, kognitiv wahnsinnig abzubauen.
Und du merkst das wahrscheinlich nicht, weil dieser Prozess schleichend ist, ne? Du sitzt da in deinem Cockpit und kannst dir das ja auch gar nicht erklären und merkst wahrscheinlich nur, du wirst müder und du hast irgendwie, ja, bist irgendwie verwirrt, ne?
Genau, du wirst irgendwie verwirrt, du wirst müde. Du verstehst alles nicht mehr so hundertprozentig, was um dich herum passiert, was von dir verlangt wird. Und du weißt aber auch überhaupt nicht, warum. Also wahrscheinlich hatten die Piloten in dem Moment einfach keine Chance zu verstehen, wenn sie immer noch gedacht haben, das ist hier dieser harmlosere Alarm, den sie nicht richtig zuordnen können, warum der überhaupt leuchtet. Und gleichzeitig bauen sie halt kognitiv total ab.
Boah, das muss ja auch für den Techniker da am Boden eine total krasse Situation sein, wenn dir dämmert, was da oben los ist und du kannst das gar nicht vermitteln, weil du merkst, die kriegen das nicht mit. Und wenn du weißt, woran das liegen könnte und wenn sich für dich dann auch erklärt, warum die nicht mehr so bei Bewusstsein sind oder nicht mehr voll da sind, das ist ja auch eine totale Horrorvorstellung, wenn man sich in diesen Techniker am Boden hineinversetzt.
Ja, genau. Also du sitzt da, du bekommst, du weißt wahrscheinlich, was passiert, aber ja, kannst dann auch in dem Sinne nichts mehr machen. Und das war dann auch wirklich, also zu dem Zeitpunkt ist es gerade mal 9:20 Uhr, 13 Minuten nachdem das Flugzeug abgehoben ist, keine Viertelstunde später. Und das war dann auch das letzte Mal, dass es den Kontakt gab, und die Maschine steigt weiter.
Weil der Autopilot läuft ja, ne? Die sind ja wahrscheinlich, genau. Da hat ja schon der Autopilot übernommen nach dem Start. Das heißt, das Flugzeug fliegt jetzt stabil?
Genau, das Flugzeug fliegt stabil. Das hat eine Zielhöhe von, ja, 10.500 Meter etwa. Also da, wo eben Passagierflugzeuge fliegen. Und da ist in dem Sinne, kann jetzt auch erstmal nichts mehr schiefgehen. Der Autopilot fliegt halt jetzt einfach weiter mit dem Ziel Athen.
Das ist jetzt, das heißt, die Maschine ist im Grunde führungslos jetzt da oben am Himmel.
Ja, genau. Und wie man sich dann auch so die Situation vorstellen muss, ist, dass die sind jetzt am Himmel. die Piloten sind fast bewusstlos, sind jetzt bewusstlos und kriegen es einfach nicht mit, was da passiert. Was gleichzeitig aber im Kabinenraum passiert, wo die Crew und die Passagiere sind, ist Folgendes. Es fallen, wie es eben automatisch passiert, wenn der Kabinendruck sinkt, es fallen die Sauerstoffmasken aus der Decke, wie wir das alle bestimmt schon mal bei so einer Sicherheitseinweisung im Flugzeug gesehen haben. Masken kommen runter.
Ja, ist ja bei jedem Flug wird ja das ja gezeigt, dass diese gelben Masken erst sich selbst aufsetzen und dann den Kindern.
Genau, ja, genau.
Dieser berühmte Satz.
Genau, den wir, glaube ich, alle kennen. Und was normalerweise passiert bei so einem Druckabfall ist, der Flieger geht in einen Notfallsinkflug, weil diese Masken haben eigentlich auch nur circa eine Viertelstunde überhaupt Sauerstoff, weil es eben nicht geplant ist, dass das irgendwie eine dauerhafte Lösung ist. Also die Masken kommen runter aus der Decke, der Flieger geht in den Sinkflug, um dann halt wieder eine Höhe zu erreichen, wo man wieder normal atmen kann. So sollte es sein. Was hier aber passiert ist, und ich denke, das muss auch ein Moment für die Crew gewesen sein, wo hundertprozentig klar war, hier stimmt wirklich überhaupt, also was sehr, sehr Großes nicht ist, die Sauerstoffmasken kommen runter und der Flieger geht halt nicht nach unten. Der Flieger, in dem Moment wirklich nur noch vom Autopiloten gesteuert, geht weiter seine Zielhöhe in über 10.000 Metern an. Und und die Crew ist im Kabinenraum.
Können die nicht Kontakt aufnehmen oder ins Cockpit gehen und gucken, was da los ist?
Das wäre halt, und da, ich glaube, das ist für uns jetzt so, 2022, völlig, völlig normal, so zu wissen hier, das Cockpit ist zu, nach 2001, nach dem 11. September. Damals, 2005, war das alles noch relativ frisch und da war es tatsächlich so, relativ kurzer Zeitraum dazwischen, ein paar Jahre nur. Und um jetzt nochmal so zurückzugehen, vor 2001 war es ja relativ normal, dass man ins Cockpit gehen konnte.
Voll, das war ja bei jedem Urlaubsflug, konnte man als Kind irgendwie rein oder hat mitbekommen, dass ein Kind von ein paar Reihen vorher irgendwie nach vorne geholt wurde. Und ja, aus heutiger Sicht total absurd, aber damals war das voll normal, dass du ja während des Fluges mal ins Cockpit gucken konntest. Ja.
Stell dir das mal vor, jetzt einfach mal so im Flieger vorne anklopfen, ob man sich da mal irgendwie hinter den Piloten setzen kann oder so.
Finde ich mega spannend, finde ich richtig, richtig interessant. Aber ja, du hast es gesagt, es ist heutzutage voll normal, dass es eine totale Sicherheit gibt. Das ist ja auch bei dem Germanwings-Absturz, der ja noch nicht so lange her ist, war ja auch dieses ganz große Problem, dass der Co-Pilot, sein Kapitän, der ja kurz nur auf Toilette war, ausgesperrt hatte und er hatte technisch die Möglichkeit, sich in diesem Cockpit völlig einzuschließen und selbst der Kapitän hatte keine Chance mehr, in dieses Cockpit zurückzukommen.
Genau, und da ist sowas, im Grunde genommen sowas sehr Ähnliches passiert, also natürlich nicht bewusst, aber eben dadurch, dass die Piloten bewusstlos geworden sind und denke so diese ganzen Prozesse, Abläufe und so weiter, die jetzt völlig normal sind, die waren damals einfach noch nicht so. Also natürlich gab es sie, aber sie waren noch nicht so hundertprozentig etabliert und es gab, ist 2005 passiert, einfach, denke ich, noch keine Fälle, wo es mal zu so einem Fall gekommen ist, wo es wirklich wichtig gewesen wäre, dass die Crew direkten Zugang zu den Piloten hat. Es gab tatsächlich auch nach 2001 zum Beispiel viel Kritik auch an dieser neuen Regelung, weil es eben auch für die Crews, die Piloten, sehr normal war, direkt miteinander sprechen zu können bei Problemen. Die Piloten haben mehr aus dem Kabinenraum mitbekommen, die Crew konnte schnell mit den Piloten reden und das war jetzt alles vorbei. Und es war auch noch nicht hundertprozentig klar, wie kommt man dann genau rein. Es gab dann meistens so die dienstälteste Flugbegleiter, Flugbegleiterin, die dann den Code hatte, um für die Cockpit-Tür zum Beispiel. Aber da muss es dann eben so gewesen sein, dass die Crew einfach keine Chance hatte, ins Cockpit zu kommen. Und es wurde auch, es gab natürlich auch einen großen Abschlussbericht zu dem Fall. Es wurde auch gesagt, wenn die Crew es geschafft hätte, mit den Piloten direkt Kontakt aufzunehmen durch die Tür, dann hätte die ganze Katastrophe zu dem Zeitpunkt noch abgewandt werden können.
Das heißt, die Crew merkt, da stimmt was überhaupt nicht. Das ist hier überhaupt nicht normal, was hier passiert. Aber hat keine Möglichkeit, irgendwie ins Cockpit zu kommen, Kontakt aufzunehmen und ist in dieser Situation ja auch total ausgeliefert.
Genau, keine Chance, da irgendwie was zu machen. Das muss auch
Das muss ja auch eine total furchtbare Situation sein. Du hast ja vorher auch die beiden, den Flugbegleiter und seine Freundin erwähnt, die ja beide, weil sie das wollten, auf demselben Flug eingeteilt waren. Und die beiden befinden sich jetzt in dieser völligen Horrorsituation.
Ja, genau. Und man weiß dann auch nicht hundertprozentig, was exakt danach passiert ist. Aber dieser Flugbegleiter, Andreas Promodoro.
Was für ein Mensch war der? Hast du da über den was rausgefunden?
Ja, das ist recht viel. Also der war eben Flugbegleiter aus Leidenschaft fürs Fliegen, sag ich mal. Also es ist jemand, der eigentlich Flugbegleiter war, weil er eigentlich auch gerne Pilot geworden wäre. Es gibt Interviews zum Beispiel mit seinem Vater und der war 25, der Flugbegleiter zu der Zeit, wo eben auch der Vater erzählt, am liebsten hätte er gehabt, dass sein Sohn da im Familienbetrieb weiterarbeitet, aber für diesen Andreas gab es eben nur diesen einen Traum, da auf jeden Fall mal Pilot zu werden, und er hatte tatsächlich auch eine Pilotenlizenz für kleinere Maschinen.
Das heißt, er hätte vielleicht es sogar geschafft, dieses Flugzeug zu landen oder irgendwie noch zu stabilisieren, wenn er es ins Cockpit geschafft hätte und wenn er vor allem nicht selbstbewusstlos geworden ist. Ne?
Genau, und das ist ja so ein Punkt, das weiß man nicht hundertprozentig, wie er es dann geschafft hat. Und da ist es nämlich so, es vergeht nämlich eine ganze Stunde, bis er es ins Cockpit schafft. Man weiß einfach nicht, hat er den durch bloßes Versuchen geschafft, diesen Code zu knacken? Wie ist er überhaupt bei Bewusstsein geblieben? Also die Crew hat, anders als die Passagiere, die haben Zugriff zu so mobilen Sauerstoffgeräten. Aber wie er es dann letztendlich ins Cockpit geschafft hat, weiß man auch nicht so ganz. Oder und auch bei Bewusstsein geblieben ist, weiß man so nicht hundertprozentig.
Okay, aber du hast gesagt, das ist erstmal noch eine Weile so geflogen, völlig führungslos. Es ist ja so, dass das Flugzeug ja regelmäßig zum Boden funkt. Das ist ja alles unterteilt, diese Luftraumkontrolle, die da ja alle immer die Positionen wissen wollen und funken. Da ist man doch stutzig geworden am Boden, dass man überhaupt kein Lebenszeichen mehr von den Piloten, von dieser Maschine bekommt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da war ja auch, also es hat ja wirklich nur diese Viertelstunde, 20 Minuten gedauert, bis es keinen Kontakt mehr gab. Der Flieger hatte dann schon längst auch den Athener Luftraum betreten, wo dann auch die Flugverkehrskontrolle in Athen probiert hat, den Flieger zu kontaktieren. Keine Chance, keine Antwort zurückbekommen. Und gesagt, 2005, nicht allzu lang nach 2001, wurde dann natürlich erstmal davon ausgegangen, beziehungsweise eine legitime Vermutung dann, dass dieser Flieger auch gekapert wurde.
Und dann ist es ja, das ist ja mal dieser erste Verdacht, ist ja mal ja Terrorismus, Entführung. Und dann ist es ja, glaube ich, ja, heute so, dass sofort so Militärmaschinen aufsteigen und an dieses Flugzeug ranfliegen und das begleiten, ne?
Genau, so war es, weil die dann ja auch wirklich reinschauen können, also wirklich da so visuellen Kontakt aufbauen können mit dem Flieger. Und so ist es da eben auch gewesen. Da sind dann zwei Kampfjets aufgestiegen von der griechischen Luftwaffe, die dann auch relativ schnell das Flugzeug gefunden haben, dann auch reinschauen konnten. Und das finde ich auch so eine wahnsinnige Vorstellung, irgendwie, wenn man sich das vorstellt. Dann sind da diese Jetpiloten, die dann neben dem Passagierflugzeug aufsteigen, reinschauen, ins Cockpit gucken, und sie sehen eben, oder sie sehen dieses Bild, die Piloten liegen bewusstlos in ihren Sesseln, vorübergesunken, sie schauen in den Kabinenraum, alle Passagiere sitzen in ihren Sesseln und sind bewusstlos. Niemand regt sich, sie sehen aber auch keine offensichtlichen Zeichen, dass das irgendwie was mit Terrorismus zu tun hätte.
Boah, das muss ein mega gruseliger Anblick sein, weil du ja auch überhaupt nicht weißt, warum sind die alle bewusstlos, ne? Warum liegen die jetzt da alles so? Aber mehr machen können sie ja erstmal auch nicht, außer die Lage auszuchecken, das weiterzugeben. Aber das Flugzeug fliegt ja immer noch führungslos mit bewusstlosen Piloten da oben rum.
Genau, und halt auch immer noch mit dem Ziel natürlich Athen, was natürlich eine riesige Stadtregion ist mit vielen Millionen Einwohnern da in dem Gebiet, was halt ja so oder so dann immer noch einfach eine gewisse Gefahr darstellt, so ein führerloses Flugzeug. Und wir sind jetzt quasi soweit, diese F-16 Kampfflugzeuge sind da, begleiten jetzt diesen Flieger und sehen erstmal nichts. Was dann aber passiert, auf einmal sehen sie eine Bewegung da drin. Und sie sehen, dass jemand ins Cockpit kommt, und genau das ist der Flugbegleiter Andreas Promodoro.
Der es endlich geschafft hat. Auf welche Weise, weiß man, kann man heute nicht mehr sagen.
Genau.
Aber er hat es letztendlich doch ins Cockpit geschafft.
Genau, er hat es letztendlich ins Cockpit geschafft. Die Jetpiloten sehen, dass er probiert, was an den Armaturen zu machen. Er probiert, das Flugzeug zu steuern. Irgendwann bemerkt er sie auch, winkt ihnen zu, laut einigen Berichten, was ja auch irgendwie eine, wenn man sich das einfach mal vorstellt, auch aus der Sicht von dem Flugbegleiter. Du bist in diesem Flieger, um dich herum 120 Bewusstlose. Und die einzigen Menschen, mit denen du irgendeine Art von Kommunikation aufnehmen kannst, sind diese Jetpiloten, die dich da begleiten.
Oh, und die dir aber auch in dem Moment nicht helfen können. Genau. Du bist ja alleine und du versuchst verzweifelt mit deinen Flugkenntnissen, die du ja zufälligerweise hast, auch total krass eigentlich, dass genau dieser Flugbegleiter doch noch eine Pilotenausbildung hatte. Und du versuchst dann irgendwie dieses Flugzeug zu stabilisieren, zu landen, nach unten zu bringen. Ist ihm das denn gelungen?
Nee, es war auch, und das ist, finde ich, auch sehr, sehr, sehr tragisch. Es war im Grunde genommen schon in dem Moment, wo er ins Cockpit kam, war es eigentlich schon zu spät. Also es war wirklich so, so die letzten 15 Minuten der Maschine. Also es ist jetzt so 12 Uhr mittags von etwa. Er kommt ins Cockpit rein und mehr oder weniger direkt hört das linke Triebwerk auf zu funktionieren. Also die Maschine, der Helios 522 ist da schon ein paar Stunden in der Luft und es gibt einfach keinen Sprit mehr. Und fast zeitgleich damit, dass er ins Cockpit kommt, hört das linke Triebwerk auf. Was dann auch, was ich wahnsinnig tragisch finde, das wird man aber auch erst später herausfinden, er probiert noch Mayday-Nachrichten abzusetzen. Also man wird später auf dem Flugschreiber heraushören, dass er mehrmals verzweifelt versucht, hier Mayday durchzugeben, was nie angekommen ist, einfach aus dem Grund, dass das Radio noch auf die Frequenz von dem Abflugflughafen in Zypern gesetzt war und er da überhaupt nicht mehr in Reichweite war und er es eigentlich an die Athena-Frequenz hätte schicken müssen.
Boah, auch das ist ja schon wieder so der nächste Punkt, dass auch das nicht funktioniert hat, ne? Da hast du schon jemanden, der flugaffin ist und dann ist die falsche Frequenz und er kann sich nicht mehr bemerkbar machen.
Genau, und man hört es einfach nur noch später. Es dauert dann auch, als er im Cockpit ist, nur noch 5 Minuten etwa, dann hört dann auch das rechte Triebwerk auf zu funktionieren wegen Spritmangels und dann war es das auch. Also man, so Flugzeuge auch, stellt man sich gar nicht so vor, aber selbst so große Passagiermaschinen, die können ja noch recht lange gleiten. Aber das waren dann wirklich so die letzten Minuten dieses Flugzeugs und ein paar Minuten später, 4:54, zerschellt der Flieger dann auch in Grammatiko oder bei Grammatiko, das ist so 30 Kilometer nordöstlich von Athen, und zerschellt er in den Bergen ohne irgendwelche Überlebenden.
Wow, es ist ein total krasser Fall. Also ich finde es total, weil man fliegt ja, man sitzt ja im Flugzeug, man kann sich das hier vorstellen, man kennt die Abläufe. Und dann zu merken, hier stimmt was nicht, die Masken kommen runter. Also das nimmt ja, glaube ich, keiner jetzt irgendwie locker, sondern das ist was, wo jeder, auch der öfter fliegt, dann beunruhigt ist. Und sieht dann die Crew, die verzweifelt versucht, da in das Cockpit zu kommen. Finde ich, ja, echt Gänsehaut, wenn man sich da so hineinfühlt in diesen Flug, ne?
So auch so eine, so irgendwie dieses Bild vielleicht oder selbst so als Passagier oder als der Flugbegleiter da eben so diese Gänge runterzugehen und nur Bewusstlose um sich zu haben, das ist so, will man sich wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen, so.
Und am Ende ist der Flugbegleiter ein tragischer Held, ne? Mhm. Er hat alles versucht, er hat sein ganzes Wissen und können versucht, das Flugzeug irgendwie zu retten. Und er hat es ja geschafft, von Athen noch wegzulenken, ne? Also es ist ja in den Bergen zerschellt und nicht noch auf einer Stadt.
Genau, also es gibt auf jeden Fall einige Berichte, die ihm quasi oder die schreiben, dass er letztendlich dafür verantwortlich ist, dass es eben dann nicht irgendwie eine bewohnte Gegend irgendwie runtergeht, dieser Flieger, sondern da eben in den unbewohnten Bergen und dann in dem Sinn auch fast, wenn man weiß auch, wie groß oder wie bewohnt diese Gegend um Athen ist, dass es eben nicht zu irgendwelchen Opfern auch noch am Boden gekommen ist.
Du hast gesagt, es hat keiner überlebt, aber es gab, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, die Abläufe, man kann ja sagen, warum es passiert ist. Es gab dieses Missmanagement in der Airline, es wurde auf billig gesetzt, dann hat ein Techniker einen Fehler gemacht, das ist durch die Kontrolle bei den Piloten durchgerutscht. Das Ganze wurde ja vermutlich auch juristisch aufgearbeitet, der Fall, oder?
Ja, also in vielerlei Hinsicht auch, also bei mehreren Leuten. Also es gab, das war so ein Fall, Anna, also wir erinnern uns am Anfang, einer der wichtigen Punkte war, dass dieser Alarm in der Boeing 737, dass der gleiche Alarmsound benutzt wurde für ein sehr kritisches, Kabinendruck sinkt ab und für ein relativ triviales Problem mit hier, Takeoff ist jetzt noch nicht bereit.
Finde ich ja als Flugleinsicht, also nur als Passagier auch total verrückt, dass Boeing, dieser große Konzern, ein und dasselbe Signal für so wirklich zwei total unterschiedliche Dinge benutzt.
Ne? Ja, also kann ich mir auch echt nicht vorstellen, wie das passieren konnte. Und dann dementsprechend ist es dann auch so gekommen, es gab eine Klage gegen Boeing von den Angehörigen der Opfer von Helios 522. Wurde sich, also die haben auf ca. 80 Millionen Euro geklagt. Das Ganze wurde dann außergerichtlich geeinigt. Weiß man nicht, wie viel Geld dann geflossen ist, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass Boeing da sehr viel Geld gezahlt haben wird an die Angehörigen. Und ein paar Jahre später, da war es dann auch so, dass die FAA, die amerikanische Flugbehörde, Boeing die Anweisung gegeben hat, alle Maschinen von diesem Typ 737 nachzurüsten. Da musste dann visuelles Signal hinzugefügt werden, was es dann ganz eindeutig macht, welches Problem es gerade wirklich gibt. Also da, genau, vielleicht so eine der positiven Sachen, zumindest diese Boeing 737-Typen und Variationen davon sind, wenn auch ein paar Jahre später, deutlich sicherer geworden.
Wie ist es mit der Airline, mit Helios weitergegangen? Wurde die auch verklagt? Also konnte man denen nachweisen, dass deren Management oder Missmanagement auch ursächlich war oder den Nährboden gelegt hat für dieses Unglück?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte noch oder das Nachspiel davon. Also die Airline an sich hat diesen Fall also auch nicht überstanden. Es gab dann nochmal einen Versuch, sich einen neuen Namen zu geben, aber das wurde dann sehr, sehr, sehr schnell von den zypriotischen Behörden, wurden die Flugzeuge beschlagnahmt, Konten wurden eingefroren und dann war es das eigentlich mit der Airline. Und es gab auch strafrechtliche Ermittlungen gegen wichtige Führungskräfte aus der Airline. Da war es nämlich so, erst gab es einen Prozess in Zypern gegen mehrere Helios-Angestellte, Vorstandsvorsitzende, Chefpiloten, Geschäftsführer, mehrere wichtige Personen quasi von der Airline. Der Prozess wurde in Zypern geführt. Und es gab nur Freisprüche, interessanterweise, weil das Gericht letztendlich so geurteilt hat, dass obwohl es dieses Missmanagement gab bei Helios, konnte kein direkter Zusammenhang hergestellt werden zwischen diesem Missmanagement und dem tatsächlichen Absturz. So hat das zypriotische Gericht geurteilt.
Boah, ich glaube, wenn ich da Angehöriger wäre, könnte ich das schwer nachvollziehen, dass alle freigesprochen wurden, obwohl man ja schon sagen kann, dass es einen Sparkurs gab, dass es billig war, dass es schnell gehen sollte, finde ich ganz schön krass, oder?
Ja, also definitiv. Und was man sich da auch vorstellen muss, Zypern ist halt kein großes Land. 750.000 Einwohner 2005, vor 17 Jahren. Fast alle Opfer waren Zyprioten. Das heißt, da sind, kann man sich vorstellen, bei so einem kleinen Land, das ist so, da kannte fast jeder jemanden, der daran beteiligt war oder kennt jemanden, der daran beteiligt war. Es gab Dörfer, kleine Städte in Zypern, wo komplette Familien halt irgendwie bei diesem Unglück ums Leben gekommen sind, die teilweise, also Zypern selbst hat zum Beispiel eine dreitägige Staatstrauer auch ausgerufen nach dem Unglück. Einige Dörfer, es gab ein Dorf, eine 40-tägige Trauer, weil allein in so einem kleines Dorf ein paar Tausend, vielleicht ein paar Zehntausend irgendwie Einwohner, fast 20 Leute aus dieser Kleinstadt halt ums Leben gekommen sind. Also es hat auch wirklich so das Land Zypern ziemlich stark getroffen. Und dieser Prozess in Zypern war aber auch noch nicht das Ende. Es gab einen zweiten Prozess in Griechenland, einen Folgeprozess, nochmal gegen die gleichen Leute, mehr oder weniger, die vorher schon mal freigesprochen wurden. Und dann in Griechenland, das war dann 2012, 7 Jahre nach dem ganzen Fall, wurden dann tatsächlich alle Angeklagten für schuldig befunden und zu 10 Jahren Haft verurteilt. Der Einzige, oder es sind alle nochmal in Berufung gegangen, der Einzige, der dann in den Berufungsverfahren freigesprochen wurde, ist der Technikchef gewesen. Bei allen anderen sind die Berufungen gescheitert. Allerdings wurde den Verurteilten die Möglichkeit gegeben, sich für so circa 80.000 Euro sozusagen frei zu kaufen von ihrer Haftstrafe.
Wirkt auf mich jetzt gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Nee. Oder ich meine, gerade wenn du in diesem Airline-Business bist, dann hast du Kontakte, du kennst Leute. Sind 80.000 Euro jetzt auch gar nicht mal so besonders viel, ne?
Gegen 10 Jahre Lebenszeit. Ich denke, das ist eine relativ klare Entscheidung, ja.
Ja. Wow, ein total krasser Fall.
Ja.
Also auch, ja, wie vorhin gesagt, die Vorstellung, in diesem Flugzeug zu sitzen oder als Crew da zu sein, und du merkst, du wirst bewusstlos, dir geht's nicht gut, alle um dich rum sind schon bewusstlos und dann diese verzweifelten Versuche von dem Flugbegleiter, ja, es lässt einen echt ganz schön, ja, betroffen zurück, wenn man sich das nochmal anguckt.
Auf jeden Fall, ja. Also es ist wirklich ein Fall, denke ich, der einem auf jeden Fall so in Erinnerung bleibt, einfach weil er so sehr, sehr besonders ist. Ich denke, sowas ist einfach nirgendwo in irgendeiner anderen Form so nochmal passiert.
Danke, Hans, dass du uns diesen Fall und die ganzen Fakten recherchiert hast.
Sehr gerne, Max.
Ja. Ja, dann hören wir uns nächste Woche in einer neuen Folge mit einem neuen Fall, mit einer neuen Katastrophe wieder.
Genau, und bis dahin freuen wir uns über Kritik, Anregungen, Feedback über unseren Instagram-Kanal. Ihr findet uns auf katastrophen.podcast auf Instagram. Schreibt uns, wir freuen uns, von euch zu hören.
Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung dalässt. Und wenn ihr noch mehr zu dem Fall wissen wollt und dann noch mehr lesen wollt darüber, haben wir die Quellen dazu in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr gerne reinschauen. Und ja, hören uns dann nächste Woche wieder.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.